ARD. Wie wir ticken.
Wie wir ticken.
Wie wir ticken. Euer Psychologie-Podcast.
Der erste Eindruck zählt, heißt es. Und meist sind es dann Äußerlichkeiten, nach denen wir Menschen bewerten. Wer schön ist, hat es leichter im Leben, sagen viele Studien.
Empirische Studien belegen, dass jene Menschen, die als schön gelten, Vorteile in allen Lebensbereichen haben. Die ziehen sich von Bildung, Gesundheitsversorgung, am Arbeitsmarkt, Dating, wirklich durch alle Lebensbereiche.
Andere Befunde zeigen wiederum, dass es Situationen gibt, in denen es gerade schöne Menschen etwas schwerer haben. Wann trifft also was zu?
Schön sein. Wie Aussehen unser Leben prägt. Von Johanne Burkhardt.
Hallo.
Hallo.
Hi. Du bist schon sehnsüchtig erwartet.
Hallo, wer bist du denn?
Vor 4 Jahren ist Justine Sattler zum ersten Mal Mutter geworden. Vor 2 Jahren kam dann Kind Nummer 2 zur Welt. Ihr bislang sehr durchtrainierter Körper veränderte sich dadurch.
Gerade hier auch bei der Großen habe ich auch einiges an Kilos zugenommen. Ich hatte viel Wassereinlagerung im Körper und auf einmal wurde die athletisch und kantige Form meines Körpers relativ schwammig, weich, sehr weiblich. Da würde ich jetzt lügen, wenn ich sage, das hat mich unberührt gelassen.
Der Blick in den Spiegel wird für die 37-Jährige immer unangenehmer. Vor allem ihre Brüste stören Justine.
Gerade in den Momenten, wo man aus der Dusche kommt und dann steht man vorm Spiegel und das ganze Gesampel, das hat mich irgendwie nicht glücklich gemacht. Immer mal wieder habe ich es versucht, mir positiv einzureden. Du hast auch 2 Kinder bekommen, die hast du gestillt, aber ich habe irgendwann gemerkt, das reicht mir nicht und ich kann mich so ganz schlecht annehmen. Ich fand es schon unangenehm, mich anzuschauen.
Viele Studien haben den Zusammenhang vom eigenen Aussehen und dem Selbstwert von Menschen untersucht. Demnach bewerten sich eher Frauen in Bezug auf ihre eigene Attraktivität. In einer Meta-Analyse von 2023 wurden verschiedene Studien zum Selbstwert von Kindern erneut untersucht. Sie zeigt, schon Kinder scheinen ihren Selbstwert bereits zu einem großen Teil von ihrem Aussehen abhängig zu machen. Dafür haben die Autorinnen und Autoren Daten aus rund 20 Ländern untersucht. Demnach machen sich Kinder schon ab der mittleren und späten Kindheit Gedanken darüber, wie ihr Aussehen von anderen beurteilt wird. Sie erkennen, dass ihr Aussehen eine wichtige Quelle für die Anerkennung durch andere ist. Das kann sie auch besonders anfällig für die Schönheitsideale einer Gesellschaft machen. Auch die sozialen Medien könnten das verstärken. Wer seinen Selbstwert hauptsächlich vom Aussehen abhängig macht, investiert viel Zeit und Mühe darauf, dieses zu optimieren. Dennoch sind gerade diese Menschen mit ihrem Aussehen im Schnitt unzufriedener als Menschen, deren Selbstwert nicht oder weniger vom Aussehen abhängt. Justine möchte ihre Brüste vergrößern lassen. Aus dem einstigen A-Körbchen soll ein E-Körbchen werden. Sie geht offen damit um. Doch ihr Umfeld lässt ihren Wunsch nicht unkommentiert. Viele bestärken sie zwar darin, jedoch nicht ohne ihre eigenen Schönheitsideale kundzutun.
Okay, du lässt dir die Brust operieren. Ja, aber nicht so groß. Naja, wie groß machst du denn? Also es ist sehr der Fokus auf die Größe.
Wer entscheidet also, welche Größe die richtige ist? Wer bestimmt, was schön ist? Fragen, auf die auch die Wissenschaft versucht, Antworten zu finden. Doch je nach Disziplin können diese ganz unterschiedlich ausfallen.
Also es gibt in der Literatur, in der Forschung wahrscheinlich 2 Universalien, die kulturübergreifend und zeitenübergreifend bestehen,
sagt der Psychologe und Neurowissenschaftler Thomas Jakobsen. Er ist Professor für experimentelle Psychologie an der Universität der Bundeswehr in Hamburg und befasst sich unter anderem mit der Psychologie der Ästhetik.
Das eine ist so etwas wie Symmetrie oder vielleicht eher die Abwesenheit von ausgeprägter Asymmetrie. Also deutlich erkennbare Asymmetrien in Gesichtern werden als weniger schön beurteilt als Gesichter, die eher symmetrisch erscheinen. Wobei perfekt symmetrische Gesichter gibt's in der Natur nicht.
Das andere ist die Beschaffenheit der Haut, sagt Thomas Jakobsen.
Also eine eher jugendliche, frisch wirkende, gesunde, reine Haut wird auch über die Kulturen und Zeiten hinweg als positiv bewertet. Ich kenne keine einzige Studie, die da das Gegenteil behaupten würde.
Gründe hierfür liefert die Evolutionstheorie der Schönheit. Demnach seien diese Merkmale Hinweise dafür, dass sich mit dem Gegenüber gesunder Nachwuchs zeugen lässt. So seien laut der Theorie auffällig ungleichmäßige Haut und starke Asymmetrien im Gesicht eher ein Zeichen für Krankheiten oder ein höheres Alter, welches wiederum ungünstig für die Fortpflanzung sei.
Darüber hinaus gibt es dann tendenziell Präferenzen für bestimmte Merkmale, also bei Männern ein eher maskulin wirkendes Gesicht und bei Frauen ein feminin wirkendes Gesicht mit hohen Wangenknochen, eher großen Augen und so weiter. Das sind Dinge, die häufiger mal genannt werden. Da hört es aber mit der Universalität dann schon eher auf.
So viel zur Evolution. Doch hat der Mensch häufig genug bewiesen, dass wir nicht allein durch biologische Triebe gesteuert sind. Was wir schön finden, hängt auch von Kulturen, Trends und Moden ab. Es ist zu einem gewissen Teil von der Gesellschaft anerzogen und gelernt. Klassische Sozialisation.
Und bei uns ist das eben eine kapitalistisch-patriarchal-kolonial geprägte Gesellschaft,
sagt die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner. Sie hat an der Universität Wien zu vermeintlich ekligen Körpern promoviert.
Das bedeutet, dass das, was wir als schön empfinden, zum Beispiel ganz oft weiße, junge Körper sind, hat sehr viel damit zu tun, dass unser Schönheitsbegriff sehr, sehr stark kolonial geprägt ist und auch in die ganze Welt so exportiert wurde. Das sehen wir an riesigen Absatzzahlen von Bleaching Creams in anderen Teilen der Welt. Der große, große Fokus auf die Jugend ist auch so dieser leistungsfähige, fitte, einsatzbereite Körper, der verwertbar ist in einer Leistungsgesellschaft.
Und vor allem, mit Schönheit oder dem Versprechen davon lässt sich Geld verdienen. Ein Grund für viele Moden, die uns als schön verkauft werden. Ob klassisch in der Fernsehwerbung oder im Influencer-Marketing.
Also die Schönheitsindustrie ist natürlich Marktlogiken unterworfen, so wie andere Teilbereiche unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems auch. Und sie basiert im Kern darauf, dass über immer neue Unsicherheiten immer neue Produkte und Dienstleistungen verkauft werden.
Noch sind es die Frauen, die mehr Zeit und Geld in die sogenannte Schönheitsarbeit investieren. Doch womöglich schließt sich die Lücke allmählich. Eine Befragung von über 90.000 Menschen aus über 90 Ländern kommt zu dem Ergebnis, dass Frauen im Schnitt fast 4 Stunden täglich in ihr Aussehen investieren. Sei es durch Kosmetik, Körperpflege, Sport oder eine Shoppingtour. Bei den Männern sinkt die Zahl auf durchschnittlich 3,6 Stunden. Natürlich ist diese Befragung bedingt aussagekräftig. So könnte beispielsweise viel Sport auch durch den Wunsch nach Gesundheit motiviert sein. Doch sie zeigt, auch Männer unterliegen einem gewissen Schönheitsdruck.
I tried using all of the most popular looks, Max and Glow tips to see if they would make me more attractive. Let's open you, Max, to get my before ratings.
Ein Trend, der vor allem durch TikTok Fahrt aufgenommen hat, verdeutlicht dies. Beim sogenannten Looksmaxing versuchen vor allem junge Männer, ihre Attraktivität zu steigern. Etwa durch Gesichtspflege, Fitnesstraining oder einen neuen Haarschnitt. Was zunächst harmlos klingt, nimmt zum Teil jedoch auch skurrile Züge an.
Place the tip of your tongue slightly behind your teeth, then press the rest of your tongue to the roof of your mouth.
Beim Mewing werden verschiedene Übungen mit der Zunge und dem Kiefer gemacht. Dadurch soll der Kiefer definierter und kantiger werden.
This is the difference between having proper tongue posture and actively mewing.
Unter dem Looksmaxing-Hashtag werden jedoch auch extremere Tipps ausgetauscht. Etwa, wie man leichter hungern kann, um Gewicht zu verlieren. So zeigt eine Studie von 2018 etwa, dass viel mehr junge Männer an Störungen in Bezug auf ihren eigenen Körper leiden, als bisher angenommen. Das erhöhe das Risiko für Suchterkrankungen oder Depressionen, so die Autorinnen und Autoren der Studie. Auch für Männer steigt der Schönheitsdruck. Trotzdem lastet er nicht auf jedem und jeder gleich, merkt die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner an.
Ein gepflegtes Äußeres steht manchmal noch immer in Stellenausschreibungen. Was bedeutet das denn? Also wie viel Arbeit muss ich eigentlich in meinen Körper stecken, um als gesellschaftsfähig zu gelten? Da geht es ja noch lange nicht um übertrieben schön und attraktiv, sondern wirklich um, wie muss ich aussehen, um bei Terminen, wo es um was geht, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und da sieht man dann sehr gut, wie unterschiedlich die Anforderungen noch sind an unterschiedliche Körper in unserer Gesellschaft.
Das zeige sich besonders deutlich bei Personengruppen, die ohnehin aufgrund eines anderen Merkmals diskriminiert werden. Etwa Schwarze, Queere oder Menschen mit Behinderung, so Elisabeth Lechner.
Das gilt zum Beispiel auch für dicke Menschen, denen aufgrund impliziter Biases und der Dinge, die wir gelernt haben, in medizinischen Kontexten weniger Empathie entgegengebracht wird. Also das sitzt alles ganz tief.
Schönheitsideale existieren nicht im luftleeren Raum. Betrachtet man verschiedene Formen der Diskriminierung, bedeutet das auch, schön ist der, der angepasst ist, konform, nicht aus dem Rahmen fällt, zumindest nicht zu sehr.
Wenn die Tochter von Madonna, Lourdes, ihre Achselhaare wachsen lässt und sie färbt, dann sind alle total begeistert und sagen, wow, die ist aber edgy und cool, die traut sich was. Und wenn das eben Armutsbetroffene oder schwarze Frauen machen, dann sind sie mit Tiervergleichen konfrontiert und werden nicht mehr als Mensch gesehen.
Wer in zu vielen Punkten nicht in das Schönheitsideal passt und obendrauf keine Schönheitsarbeit leistet, um dies zu ändern, hat es meist schwerer. Ein Experiment der australischen Ekelforscherin Brienne Fass aus dem Jahr 2013 verdeutlicht dies. Fass bat ihre Seminarteilnehmerinnen, für einen Monat lang all ihre Körperbehaarung wachsen zu lassen. Wie normschön eine Teilnehmerin war, also wie gut sie dem Schönheitsideal entsprach, beeinflusste, wie das Umfeld auf die Studentin mit Körperbehaarung reagierte.
Während zum Beispiel weiße heterosexuelle Frauen so Kommentare von ihren Partnern bekommen haben, hättest mich aber schon fragen können, ob ich das gut finde so. Also wo es eigentlich um Formen von, ja, heißt das jetzt sexuell attraktiv ging oder nicht, ging es zum Beispiel bei den lesbischen Teilnehmerinnen viel mehr darum, dass die Partnerinnen sich schon Sorgen gemacht haben und gemeint haben, möchtest du wirklich dem Stereotyp der haarigen, ungepflegten Lesbe entsprechen?
Die größten Warnungen jedoch bekamen Teilnehmerinnen, die von Armut betroffen oder nicht weiß waren.
Wo das Umfeld gesagt hat, du machst dich zur Zielscheibe. Also du wirst dann nicht mehr ganz als Mensch gesehen, wenn man dir vorwirft, du wärst doch ungepflegt. Also im Kontext von Rassismus und Körperbehaarung kann man sich vorstellen, da kommen dann Tiervergleiche und Ähnliches und eben wieder ganz krasse Dehumanisierung. Und bei Armut ist ja das besonders präsent.
Wer zu einer diskriminierten Gesellschaftsgruppe gehört, muss ganz besonders auf ein konformes, angepasstes Aussehen achten. Berlin Zentrum. Auf einer Kaffeeterrasse sitzt Michelle Winchester. Die 23-Jährige studiert Psychologie und arbeitet als Model und Influencerin. Im Gespräch erzählt sie, wie ihr Aussehen ihr Leben geprägt hat. Doch zunächst anders als vielleicht angenommen. Denn vor ihrer Karriere als Model hat sich Michelle noch für ihr Aussehen geschämt.
Vor allem halt auch für meine Haare damals. Ich hatte damals schon viele Locken und da wurde dann immer gesagt, dass ich rumlaufe wie ein Wischmob und dass man auf keinen Fall solche Haare haben möchte wie ich, weil das total scheiße aussieht. Und ich habe dann meine Haare immer geklättet. Also ich habe schon versucht, mein Äußeres dann darauf anzupassen, dass es dem Ideal entspricht. Und dahingehend hat mich das schon sehr mitgenommen.
Weil sie schwarz ist, passt sie nicht in das Schönheitsideal ihrer weißen Mitschülerinnen und Mitschüler. In ein kapitalistisch, patriarchal, kolonial geprägtes Schönheitsideal.
Dadurch, dass ich damals sehr viele rassistische Erfahrungen machen musste, wollte ich immer unbedingt weiß sein und halt auch glatte Haare haben. Und es hat super, super lang gedauert, ehe ich das angefangen habe zu akzeptieren.
Als Michelle 18 ist, macht sie ein Fotoshooting mit einem Hobbyfotografen. Die Bilder lädt sie auf Instagram hoch. Und plötzlich geht alles ganz schnell.
Dann wurde ich eigentlich auch direkt von professionellen Fotografen angeschrieben und auch Agenturen. Dann wurde ich da bei einer Agentur gesigned und dann konnte ich auch schon als Model arbeiten. Ja, dann habe ich 2018 angefangen, mit meinem Aussehen Geld zu verdienen.
Michelles Leben wird zu ihrer eigenen kleinen Fallstudie. Denn sie verdient mit ihrem Aussehen nicht nur Geld. Auch ihr Umfeld reagiert anders auf sie. Die, die sie früher rassistisch beleidigt haben, werden auf einmal freundlicher.
Also Menschen sind auf jeden Fall freundlicher zu einem, wenn man schön ist. Und wenn man nicht so schön ist, dann wirkt man irgendwie so unscheinbar. Dann wird man gar nicht wahrgenommen oder man wird runtergemacht. Und ja, wenn man dann schön ist, bekommt man auf einmal Aufmerksamkeit und nette Gesten und Freundlichkeit entgegengebracht.
Etliche Studien haben das sogenannte Pretty Privilege untersucht, das Privileg der Schönen. So lautet die gängige Lehrbuchmeinung, dass es schöne Menschen leichter haben. Schöne Babys bekommen mehr Zuwendung von den Eltern, schöne Kinder die besseren Schulnoten und attraktive Mitarbeitende die höheren Löhne. Bereits in den 1970er Jahren wurde dieses Phänomen von US-amerikanischen Soziologinnen unter dem Titel »What is beautiful is good« beschrieben. Eine empirische Studie, die viel in der Attraktivitätsforschung ins Rollen gebracht hat.
Die haben sehr schöne experimentelle Beispiele gegeben.
Fasst Klaus Fiedler zusammen. Er ist Professor für Sozialpsychologie an der Universität Heidelberg.
Wir haben zum Beispiel Leute ein Interview führen lassen mit einer anderen Person über so ein auditives Intercom-System, sodass man die andere Person nicht sehen konnte. Und wenn man dann denen Bilder gezeigt hat, wenn man manipuliert hat, wie ihre Gesprächspartner angeblich aussehen, also dieselben Gesprächspartner wurden vermeintlich mit einem attraktiven oder weniger attraktiven Gesicht vorgestellt. Dann zeigt es sich, dass die Leute mit attraktiven Leuten ganz anders reden.
Nicht nur das Verhalten verändert sich bei einem vermeintlich attraktiven Gegenüber. Die Testpersonen schätzten sie auch ganz anders ein als durchschnittliche oder unattraktive Interviewpartner. So glaubten die Probanden, dass die attraktiven Interviewpartner bessere Aussichten in Beruf und Partnerschaft hätten und allgemein prosozialer wären. Ein Grund hierfür könnte der sogenannte Halo-Effekt sein.
Halo heißt ja einfach, ist ein englisches Wort für Heiligenschein. Und ein Halo-Effekt ist einfach die Annahme, dass ähnliche Eigenschaften und ähnliche Verhaltensweisen gebündelt auftreten. Also wer freundlich ist, ist auch rücksichtsvoll und ist auch taktvoll und so weiter und so fort.
Gleiches gilt für Schönheit. Wer schön ist, ist auch freundlich, rücksichtsvoll, taktvoll und so weiter und so fort. Zumindest glauben wir das auf den ersten Blick. Wir assoziieren Gutes mit Gutem. Und was schön ist, ist gut, so die gängige Auffassung. Die Influencerin Michelle Winchester spürt den Effekt, den ihr Aussehen auf andere hat, vor allem auf Instagram.
Also ich hatte letztes Jahr so 2-3 virale Reels, wo es wirklich nur um mein Gesicht ging. Und in dem Zeitraum habe ich 100.000 Follower mehr bekommen. Also 100.000 Leute, die mir nur wegen meinem Aussehen folgen.
Ich folge dir, weil du schön bist. Ein Phänomen, das sich nicht nur auf die scheinbar oberflächlichen sozialen Medien begrenzt. Ein schönes Gemälde betrachten wir besonders lange. Ein schönes Lied läuft in Dauerschleife. Auch in der Kunst befassen wir uns gern ausgiebig mit dem Schönen. Doch warum eigentlich? Was passiert dabei in unserem Gehirn?
Da kann man zunächst mal zwischen zwei verschiedenen Funktionen unterscheiden,
sagt der Psychologe und Neurowissenschaftler Thomas Jakobsen.
Ja, es gibt eine eigentliche Belohnungsfunktion. Es gibt aber auch einen Wanting-Anteil, einen interesseweckenden Anteil, einen motivierenden Anteil.
Wir sind nicht nur motiviert, ein schönes Gesicht anzusehen. Eine Neurowissenschaftlerin der Universität Oslo fand auch heraus, dass unser Belohnungszentrum im Gehirn zumindest aktiviert ist, wenn wir schöne Gesichter bewerten. Dabei wäre es zu vereinfachend zu sagen, dass wir uns belohnt fühlen, wenn wir einen schönen Menschen ansehen. Es kann nämlich auch das Gegenteil eintreffen, so Jakobsen.
Es kann aber auch Situationen geben, in denen ich im sozialen Vergleich mein Selbstkonzept gegenüber einer jetzt sehr attraktiven Person vielleicht relativieren muss und dann das für mich persönlich, für meinen Selbstwert nicht dienlich ist, weil ich feststelle, hier ist jemand deutlich attraktiver, deutlich höher im sozialen Status. Das wird dann den belohnenden Effekt auf jeden Fall reduzieren.
Haben wir das Gefühl, dass wir im Vergleich zu einem attraktiven Menschen schlechter abschneiden, werden wir uns also eher nicht belohnt fühlen. Doch es zeigt, wenn wir einen schönen Menschen betrachten, sind verschiedenste Hirnregionen beteiligt. Und auch für die Schön-ist-gut-These der US-Soziologinnen finden sich auf neuronaler Ebene mögliche Erklärungen.
Ein Aspekt, der jetzt aus rein funktionell neuroanatomischer Sicht vielleicht hier reinspielen könnte, ist die Tatsache, dass wir für die Evaluationen auf Schönheit hin Areale finden, die man auch für andere Evaluationen findet.
Wenn wir ein schönes Gesicht sehen, werden, vereinfacht gesagt, dieselben Hirnareale aktiviert, wie wenn wir ein moralisches Urteil fällen. Also ob etwas gut oder schlecht ist. Doch nur weil diese Belohnungs- und Bewertungsareale aktiviert werden, wissen wir noch lange nicht, was darin genau passiert, sagt Jakobsen.
Das sind ja zwar überschaubar große Areale mit, weiß ich nicht, 2x2 Zentimeter oder sowas in der Größenordnung. Das ist aber trotzdem ja eine Galaxie für sich. Sehr, sehr viele Nervenzellen, die komplexeste Berechnungen anstellen. Und nur weil wir wissen, dass hier mehr Blut durchfließt, wissen wir noch lange nicht, wie die Berechnungen genau aussehen. Also die Idee, wir haben hier eine Aktivierung und das bedeutet, dass das für moralische Urteile genauso gilt wie für Schönheitsurteile, ist recht einfach. Aber ausgeschlossen ist es nicht.
Schlafende Prinzessin mit rosa Wangen und langen Wimpern, gleich gut. Alte Hexe mit krummer Nase und Warzen, gleich böse. Was auf neuronaler Ebene noch nicht ganz eindeutig ist, gilt im Märchen dafür umso mehr. Doch womöglich reagiert unser Gehirn nur so, weil es unsere Psyche so gelernt hat.
Also als Beispiel, wenn ich in der Bank arbeite, trage ich eher Anzug, als wenn ich an der Clubtür stehe. Oder trage als Medizinerin sauberen Kittel und das Stethoskop um den Nacken, als da in bunter Joggingkleidung aufzulaufen. Das hat alles auch einen Konventionsaspekt. Wir lernen das und das wird täglich neu verstärkt.
Das Privileg der Schönen ist in der Forschung zwar durch zahlreiche Studien gut belegt, doch es ist nicht absolut. So zeigen etwa einige Studien, dass vor allem Frauen bei Bewerbungsgesprächen eher für ein ungepflegtes Aussehen bestraft werden. Andere Studien wiederum, dass Frauen im Beruf eher für besonders gutes Aussehen bestraft werden. Andere Befunde deuten außerdem darauf hin, dass attraktive Menschen eher als eitel oder dümmlich wahrgenommen werden. Also, was denn nun? Auch zu dem Schön-ist-gut-Effekt gibt es Studien, die das Gegenteil belegen. Ein Effekt, der Beauty is Beastly getauft wurde, also schön ist biestig. Demnach sei vor allem für Frauen besondere Attraktivität gerade im beruflichen Kontext oft eher von Nachteil. So beobachtet eine Untersuchung von 2010 diesen Effekt etwa in männlich dominierten Berufen, in denen das Aussehen eigentlich keine Rolle spielt, wie etwa Lastwagenfahrer oder Bauleiter. Zwar geben die Autorinnen und Autoren dieser Studie zu, dass es für den Beauty-is-Beastly-Effekt weniger eindeutige Beweise gibt als für den Schön-ist-gut-Effekt. Aber die Befunde zeigen, dass die Auswirkung von Schönheit stark von der jeweiligen Situation abhängt. So kann das Privileg der Schönen mit weiteren Informationen über die Person verwässern. Etwa wenn das attraktive Gegenüber sich als extrem unfreundlich entpuppe, so Thomas Jakobsen.
Dissonanz ist das Stichwort und das wird in den allermeisten Fällen, es sei denn, wir entscheiden uns dazu, uns anzustrengen und das auszuhalten, wird das in die ein oder andere Richtung aufgelöst, diese Dissonanz. Und da spielt natürlich die Persönlichkeit eine Rolle, da spielt die Situation eine Rolle, alle möglichen Kontextfaktoren und da ist das mit der Attraktion eben nicht das Einzige.
Ganz gleich, welcher Effekt untersucht wird. Der Sozialpsychologe Klaus Fiedler bemängelt die Qualität vieler Studien innerhalb der Attraktivitätsforschung. Beispielsweise in der Fragestellung, ob attraktive Menschen höhere Jobchancen haben. So gehen einige Forschende davon aus, dass attraktive Menschen sich etwa im Umgang mit anderen anders verhalten als weniger attraktive Menschen. Ob schöne Menschen das tun, weil ihnen anders begegnet wird, weil sie schön sind, das seien noch ungeklärte Fragen, so Fiedler.
Man müsste eigentlich eine Reihe von konfrontierten Faktoren, die alternative Erklärungen dafür anbieten, müsste man ausschließen.
Und trotzdem?
Ich würde sagen, attraktive Menschen haben es hier und jetzt leichter. Das ist die Bottomline, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ob sie auf lange Sicht darunter leiden oder daraus einen Vorteil nehmen, das ist schwer zu sagen. Ich kann mir beides vorstellen und es ist eine offene empirische Frage.
Doch wenn Menschen aufgrund ihres Aussehens diskriminiert oder unfair bevorteilt werden, was resultiert daraus für unsere Gesellschaft? Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Lechner fordert vor allem mehr Repräsentation.
Ich wünsche mir diversere Schulbücher, diversere Popkultur, also wirklich mehr Repräsentation von unterschiedlichen Körpern in den Filmen, Serien, in den Büchern, die wir konsumieren. Und ich glaube, da haben wir in den letzten Jahren durchaus Fortschritte gesehen.
In den USA etablieren einige Unternehmen außerdem die Praktik, Bewerbungsschreiben ohne Foto anzufordern. Zwar wird es von einigen Attraktivitätsforschenden als praxisfern kritisiert, dennoch ist es immerhin ein Versuch. Es gäbe aber auch drastischere Wege, so Lechner.
Was auch noch ganz spannende Möglichkeiten sind, ist, dass man wirklich sexistische Werbungen, die einem vorkommen wie von vor ein paar Jahrzehnten, einfach auch durchaus verbieten kann. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit.
Eine weitere wäre, die Diskriminierung aufgrund des Aussehens gesetzlich zu regeln. Ähnlich wie bei Geschlecht, Religionszugehörigkeit oder sexueller Identität.
Es gibt Menschen, die sehen das sehr, sehr kritisch, weil wenn alles geschützt ist, ist plötzlich nichts mehr geschützt. Aber besonders im Kontext von dicken Diskriminierung haben wir es mit einem Merkmal zu tun, das nicht leicht veränderlich ist. Es wird unter Fachleuten ja sehr kontrovers diskutiert, weil man muss auch überlegen, was bedeutet das, Diskriminierung einzuklagen in diesem Bereich. Und dann braucht man RichterInnen, die in dieser Hinsicht geschult und sensibilisiert sind und so weiter. Das heißt, das sind kontroverse aktuelle Diskussionen.
Doch prägt unser Aussehen nicht nur den Umgang von anderen mit uns. Auch wie wir selbst mit uns umgehen, wird durch unser Aussehen mitbestimmt. Mal mehr, mal weniger. Für die 37-jährige Justine Sattler war es der richtige Weg, etwas an ihrem Aussehen zu verändern.
Jetzt nach der Brust-OP fühlt sich vieles leichter an, weil ich zufrieden mit mir bin. Ich bin im Reinen und das hat wiederum einfach zur Folge, glaube ich, dass ich auch anders durch den Alltag gehe. Ich denke, da strahlt man auch einfach aus.
Justine ist es dabei egal, ob ihr Wunsch nach größeren Brüsten durch äußere Schönheitsnormen entstanden ist. Für ihre Tochter wünscht sie sich aber, dass sie sich später einmal vom Schönheitsdruck freimachen kann. Denn natürlich ist der 4-jährigen Mamas OP nicht entgangen.
Sie hat auch danach gesagt, Mama, wenn ich irgendwann groß bin, dann habe ich auch solche Brüste wie du. Und ich glaube, das wird mich schon vor eine Herausforderung stellen, weil auf der einen Seite ich natürlich meine Tochterin bestärken möchte, hey, du bist schön, so wie du bist. Und wer weiß, wie das Schönheitsideal aussieht, wenn sie mal irgendwann soweit ist. Was dann im Trend ist, wie man dann auszusehen hat.
Wer in das Schönheitsideal passt, wird es oft leichter haben. Vor allem aber, weil es zeigt, dass man angepasst ist, nicht zu sehr aus dem Rahmen fällt. Vielleicht könnte man die These also auch umformulieren. Wer angepasst ist, hat es im Leben leichter. Gleichzeitig prägt unser Aussehen auch unseren Umgang mit uns selbst. Sind wir damit zufrieden, kann es unseren Selbstwert steigern. Und auch das erleichtert schon vieles.
Das war Wie wir ticken für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis dahin hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Lucia von Bredow. In meinem Podcast Mammut erzähle ich euch von meiner Suche nach Antworten, nachdem ein Mord in meiner Familie passiert ist. Am 22. Oktober 2021 klingelt spät abends mein Telefon. Meine Tante Anita ist dran und sagt mir, dass mein Vater und meine Schwester tot sind. Ermordet in ihrer Wahlheimat Paraguay. Mammut ist ein Podcast über Legenden, über Deutsche in Paraguay und ein Mammut, das Oscar heißt. Eines vorneweg. Wir werden hier nicht zusammen herausfinden, wer die Tat begangen hat. Das hier ist die Geschichte meines Vaters, meiner Schwester, meiner Familie und es ist meine Geschichte. Mammut findet ihr in der ARD-Audiothek.